Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Breitband, eine Stunde Medien und digitale Kultur. Dazu begrüßen Sie Markus Heidmeier und
Christine Watti.
Heute gibt es eine Spezialausgabe unseres Magazins, denn wie steht es schon auf unserer Netzseite? Was sind schon 10 Jahre Google? Breitband wird heute 1 Jahr alt und dazu wollen wir eine Spezialsendung machen. Wir werden reden über Web 2.0, über die Medienrevolution und Co. Auch über Blogs soll gesprochen werden. Dazu darf ich 3 Gäste begrüßen. Steffen Grimbeck von der Taz, dortiger Medienjournalist, Medienbeobachter. Hallo.
Hallöchen.
Markus Beckedahl, Macher des Blogs netzpolitik.org und einer der wichtigsten Blogger in Deutschland. Und Anton Wald, Chefredakteur der Dibak. Hallo zusammen.
Hallo.
So, bevor wir in Sachen Medienrevolution loslegen werden, gebe ich aber an Christine Watti in Sachen Netzmusik ab.
Ja, und 1 Jahr Breitband heißt natürlich auch 1 Jahr Netzmusik in Breitband. Und von vielem, das uns hier beschäftigt hat, habe ich die 3 größten Themen rausgepickt und geschaut, wie sich was verändert oder vielleicht sogar weiterentwickelt hat. Es wird also gehen um unseren großen Kumpel MySpace, unserem ständigen Musiklieferanten für die Netzmusik. Wir schauen in Vertretung vieler Musikplattformen, die wir hier vorstellen, auf Last.fm, bekanntestes Online-Radio und Mega Musikportal. Und natürlich haben wir unzählige Netlabels hier besprochen und in diesem Zusammenhang einen Blick auf das englischsprachige Online-Musikmagazin flow-magazine.com, das genau solche Labels im Netz aufspürt und das auch gerade 1 Jahr alt geworden ist. Als Geschenk für die User gibt's von Flow, vom Flow Magazine einen tollen Sampler zum kostenlosen Download und darauf jetzt zum Beispiel dieser Titel, den wir jetzt hören.
Ja, wir werden heute anlässlich der Spezialsendung zu 1 Jahr Breitband 3 Topics haben. Wir werden reden über die Massenmedien, über Blogs und über die Zukunft des Netzes. Vorher möchte ich Sie aber einladen, sich direkt und unmittelbar an dieser Sendung zu beteiligen. Auf breitband-online.de haben wir einen Chat geschaltet. Das heißt, wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie uns diese Fragen direkt senden, direkt hier in unsere Sendung. Und wir werden versuchen, mit unseren Gesprächspartnern diese Fragen zu besprechen. Als ersten Gesprächspartner, Steffen Grimbeck von der Taz. Mit Ihnen würde ich sehr gerne über die Zukunft der Massenmedien sprechen. Arthur Sulzberger, das ist ja der Herausgeber der New York Times, hat vor etwa 2 Jahren gesagt, ihm sei es so ziemlich egal, ob die New York Times in 5 Jahren, also jetzt in 3 Jahren von heute ausgerechnet, noch gedruckt erscheint. Man hatte damals das Gefühl, Medienrevolution, Digitalisierung laufen auf Hochtouren. Aber 2 Jahre später, also Herbst 2008, meine Zeitung kommt noch morgens in den Briefkasten. War das vielleicht eine Erfindung der Medien, diese Medienrevolution, die da vor 1-2 Jahren gehypt wurde?
Ich glaube, es war keine Erfindung der Medien, aber klar dürfte allen mittlerweile sein, dass es doch ein erkleckliches Maß länger dauern wird. Das heißt, was Salzburger damals auch meinte, dem würde ich mich anschließen, es ist tatsächlich egal, in welcher Darreichungsform, also ob auf gedrucktem Papier oder vielleicht tatsächlich mal auf irgendeinem elektronischen Bildschirm, der ähnlich wie eine Zeitung sehr flexibel, das heißt zusammenknüttelbar, zum Teil als Einwickelpapier taugen wird er nicht, aber als Ersatz für das heutige Zeitungspapier taugen wird, erscheint oder eben noch auf gedrucktem Papier. Ich glaube aber, diese gedruckte Papierphase wird noch eine ganze Weile länger bei uns bleiben.
Also war der Begriff Medienrevolution gar nicht präzise. Hätte man irgendwie einen alternativen Begriff wählen sollen? Oder sollte man jetzt einen wählen, der diesen Prozess genauer beschreibt?
Man muss vielleicht genauer beschreiben, was mit Medienrevolution gemeint ist. Der Begriff kann meiner Meinung nach bleiben, denn tatsächlich verändern sich ja Medien. Tageszeitungen haben sich schon heute erheblich verändert. In den USA kommt nun noch eine ganz besondere Krise des Tageszeitungsmarktes dazu. Das ist mit Europa und vor allen Dingen Deutschland, wo wir ja eine sehr große, mittelständische, sehr vielfältige Zeitungslandschaft, vor allen Dingen aus Regional- und Lokalzeitungen, haben nicht ganz zu vergleichen. Aber auch hier in Deutschland sehen wir, dass Zeitungen eben dieser Herausforderung des Webs begegnen. Alle Zeitungen sind mittlerweile online mit einem mehr oder weniger annehmbaren, guten Angebot präsent. Und das hat natürlich Rückwirkungen auf das, was noch jeden Morgen gedruckt erscheint.
Aber wirtschaftlich sind ja die meisten Online-Auftritte gar nicht profitabel. Vielleicht Spiegel Online ist sicherlich profitabel, vielleicht Süddeutsche noch, aber dann hört es ja auch bald schon auf, oder? Also ist das echt eine Option für die Zeitung, ins Netz zu gehen?
Es ist, glaube ich, gar nicht die Frage, ob das eine Option ist oder nicht. Es ist jetzt im Moment eine Notwendigkeit. Wer nicht im Netz ist, wird auf lange Sicht an der Entwicklung vorbei senden, in Anführungsstrichen, ganz egal, in welcher Form er dann erscheint. Und die Zeitungen sind ja nun auch nach wie vor relativ lukrative Betriebe. Es gibt hier und da Probleme, natürlich. Dennoch.
Aber der Werbemarkt ist ja ziemlich eingebrochen oder zumindest hat er doch irgendwie schwer gelitten in den letzten zwei, drei Jahren.
Er hat schwer gelitten. Zeitungen sind nicht mehr die Gelddruckmaschinen, die sie über Jahrzehnte praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit den Wirtschaftswunderzeiten waren. Das ist völlig richtig. Dennoch sind die meisten Zeitungsunternehmen in Deutschland jetzt wieder relativ solide aufgestellt. Die Konjunktur hat ja angezogen. Der Werbemarkt ist also auch nicht mehr so kritisch, wie er vielleicht von 2001 bis 2005 gerade im Tageszeitungsgewerbe war. Das heißt, die Zeitungen haben Geld und von daher ist das, was sie online betreiben, eben in erster Linie Markenpflege, womit sie recht haben. Es hat online noch kein Blatt irgendein wirklich befriedigendes Erlösmodell, denn Werbung online, das bringt zwar etwas ein, das sind auch ganz tolle Steigerungsraten, wenn man sich das prozentual anguckt, aber da das von einem derartig geringen Sockel aussieht, ist das in absoluten Zahlen eigentlich noch nichts.
Was heißt denn das ganz konkret für Ihren Arbeitsalltag? Sie sind ja bei der Tageszeitung, also einem ganz klaren Print-Journal und wie verschaltet sich da Online und Print eigentlich? Also ist es für Sie relevant, was Print zu online zu bringen, bevor es Print erscheint oder wie praktizieren Sie das? Was ist die Strategie der Taz da?
Das ist ganz differenziert zu sehen. Wir machen sicherlich keine Strategie, wie sie der Springer Verlag zumindest groß verkündet hat, Online First für seine Zeitung der Weltgruppe. Da hält er sich auch selber nicht dran, weil das nun auch tatsächlich Quatsch wäre. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine tolle Exklusivgeschichte haben und Sie stellen die morgens online, dann weiß am Nachmittag niemand mehr, dass diesmal eine Exklusivgeschichte von Ihnen war. Nein, was wir machen, sind Geschichten online zu stellen, um den Nutzern, den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung auch über den Tag schon eine schnelle Information zu bieten, was Unterhaltendes zu bieten, vielleicht hier und da auch ein paar Hintergründe zu bieten. Wir werden in der Printausgabe das aber eben noch immer einmal ganz anders aufbereitet haben, kommentierender, nochmal vertiefter, analytischer und dahin geht ja auch der Weg. Meine These wäre, die Zeitungen werden den klassischen Nachrichtenjournalismus immer stärker ins Internet verlagern und in ihren gedruckten Ausgaben dann noch mehr Analyse, noch mehr Kommentar, vielleicht auch noch mehr magazinige Inhalte bieten.
Aber in 30 Jahren gibt es noch eine gedruckte, auf Papier befindliche Zeitung.
Das würde ich schon sagen. Es wird irgendwas auf Papier gedrucktes geben. Ob das dann noch sehr viel mit der Zeitung, so wie wir sie heute oder wie Sie sie morgens aus Ihrem Briefkasten fischen, zu tun hat, das müssen wir dann erstmal sehen.
Mal Frage in die Runde, Markus Beckeler, Anton Wald. Wie sehen Sie das? Gibt es noch eine Papier, eine Zeitung in 15, 20 Jahren?
Ich denke mal, dass Monatszeitungen eher oder Monatsmagazine eher überleben werden und es dauert länger mit dieser ganzen Revolution, als wir vielleicht denken, weil viele ältere Menschen sind noch nicht wirklich im Netz angekommen und die werden noch weiter ihr gewohntes Medium nutzen, während ich heutzutage schon komplett auf Papier verzichten kann.
Also quasi diese habitualisierte Nutzung von Medien ist doch viel, viel stärker, als wir gedacht haben. Die Beharrungsvermögen der Nutzer, Leser, Kunden, User ist einfach viel größer.
Das ist auch natürlich die Frage. Also ich würde dem beipflichten, dass man diesen Begriff Medienrevolution wunderbar behalten kann. Man muss bloß den Maßstab einfach mal richtig einstellen. Sprich, man darf nicht erwarten, dass da heute Nacht jemand auf die Barrikade springt, wupp, die Zeitungen einreißt, die Druckmaschinen werden angehalten, wir sind alle im Netz, hups, am nächsten Tag. wenn man sich das auf einer Zeitschiene anguckt, also wie lange gibt's Medien über ein paar, meinetwegen Jahrzehnte, dann ist die Veränderung doch radikal und hat diesen Begriff Revolution definitiv verdient.
Sie hören Deutschlandradio Kultur, das Magazin Breitband. Nochmal die Frage an Steffen Grimbeck von der Taz. Gucken wir mal auf die anderen Massenmedien. Also Zeitungen haben wir jetzt besprochen, aber wie ist es mit Radio und Fernsehen? Videoportale wie YouTube oder sowas wie Juice, so ein TV-Anbieter im Netz. Als die aufkamen vor 2-3 Jahren, dachte man ja, das war's jetzt für ARD, ZDF und Co. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass das Verhalten der User anscheinend doch auch da wesentlich konservativer ist.
Ja, es ist genau dieses Gelernte. Niemand will weit von dem, wie er bis letzt Medien konsumiert hat, fortgehen. Man braucht Vertrautes. Man will sich im Netz ja auch orientieren können. Das heißt, die großen alten Marken werden auch da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und was das Netz bringt, ist ja, wenn Sie so wollen, eine Art Doppelfunktion. Zum einen wird es ein neuer Transportweg. Das heißt, ich kann mein Fernsehsignal künftig übers Netz bekommen. Ich kann mein Radio künftig im Netz hören. Ich kann auch die Inhalte, die mir heute die gedruckte Zeitung bietet, natürlich auch im Netz nachlesen. Auf der anderen Seite sehen wir aber ja auch immer stärker, dass im Internet was zusammenschnurrt zu einer Art Multimedia-Angebot, das dann eben Texte, Töne, Bilder, auch bewegte Bilder, also Video miteinander vernetzt in eins gießt. Das hat es vorher noch nicht gegeben und das ist die ganz große Herausforderung für die klassischen Massenmedien, weil die in ihrem klassischen Verbreitungsweg, gedruckte Zeitung, klassisches Fernsehen, klassisches Radio, das nicht oder nur sehr behelfsmäßig nachvollziehen können.
Ja, aber setzt nicht dieser Medienkonsum, den Sie skizzieren, einen User, Leser, Zuschauer voraus, der souverän ist, der autonom ist, der sein Programm selbst konfiguriert? Ist nicht der User eigentlich ziemlich überschätzt? Haben wir nicht einen User, zumindest erheblichen Teilen, der diesen Flow will? Der will diesen Fluss, der will nach Hause kommen, Fernsehen anmachen, dann soll es laufen. Was ist dann gar nicht mehr so relevant? Und er will vor allen Dingen nicht in der Verantwortung sein, ach, jetzt muss ich mir hier das zusammenstellen mit dem und da noch das selber runterladen, sondern der will die Kiste anmachen und das Lagerfeuer haben.
Völlig richtig. Deswegen wird es auch, glaube ich, diese zwei Gruppen geben. Es wird immer eine Avantgarde geben, die sich tatsächlich selber als Programmdirektor oder wie auch immer sie es nennen wollen, betrachtet und tatsächlich nach ihren Inhalten gezielt sucht, sich das dann konfiguriert, das meinetwegen auch bei den verschiedensten Anbietern in den verschiedensten Sprachen abonniert und es wird die Leute geben, die sich von Massenmedien, das darf man ja nicht vergessen, als Unterhaltungsmedium eher passiv unterhalten wollen. Für die ist aber beide im Netz Platz und da sehe ich eigentlich gar keinen großen Widerspruch drin. Das Netz wird sich eben in ganz verschiedene User-Communities aufteilen.
Steffen Grimbeck von der Taz, bis hierhin erstmal vielen Dank. Gleich werde ich mit Markus Beckedahl über Blogs und Graswurzeljournalismus sprechen. Vorher gibt es aber naturgemäß Netzmusik und die hat Christine.
Breitband, Netzmusik.
Ein Jahr Breitband und immer wieder von uns Netzmusikleuten der Satz Band XY gefunden auf MySpace. Und während wir uns also in den letzten Monaten fleißig auf MySpace tummelten und Musik entdeckten, hat MySpace auch seine Karriere geplant, wie die Musiker, die es auf seinem Portal hat. Und mischt jetzt in den USA das Online-Musikgeschäft auf. Dazu gleich mehr. Hier erstmal Musik von MySpace, von einem Hip-Hop-Projekt aus Köln. Noch ohne Label, kann aber nicht mehr lange dauern, so fleißig wie Pimps im Park an seiner Musik oder in ihrer Musiklaufbahn schrauben. Die waren auch schon mal in der Netzmusik, jetzt aber gibt's mehr Songs. Pimps im Park, ich versteh's nicht.
Ich wirke Frauen unglaublich, denn ich rede charmant. Das Wichtigste an der Frau ist, sie geht elegant. Ich hab gute Connections, läuft alles übers Netz. 1000 Frauen ziehen sich aus für mich, ich lieg alleine im Langeweile. Ey, yo, Alter, was geht? Ich krieg nichts auf die Reihe. Hau die Zeit, bis sie steht. Ja, ich baue nur Scheiße. Und das ganz souverän. Steh auf der Straße und schreie. Hurra, das Leben ist schön. We'll be right back. seit Neujahr? Ich bin einfach zu dumm!
Pimps im Park aus Köln, ein Kölner Rapper und seine Band, die aus seinen drei alter Egos besteht. Das sind Meister O, Autisti und Klaus Tickler. Im Rückblick auf ein Jahr Netzmusik, die Pimps im Park, noch zu finden als unsigned Band, also ohne Label auf MySpace. Aber kein Projekt, das im MySpace-Dschungel untergegangen ist, sondern derzeit fleißig an neuen Songs, dem Plattendeal und Konzerten schraubt, also insgesamt an seiner Karriere bastelt. Das tut auch MySpace selbst, denn in den USA startete MySpace gerade seinen Angriff auf den Online-Musikhändler iTunes von Apple. MySpace Music heißt das neue Projekt und funktioniert folgendermaßen. Durch die Kooperation mit den größten Plattenlabels Warner, EMI, Sony und der Universal Music Group können über MySpace Music in den USA die Songs aus dem Angebot dieser Labels kostenlos per Stream angehört werden und dann auch als MP3 gekauft werden, das wiederum per Mausklick zu Amazon. Das heißt, 5 Millionen Musikstücke stehen den Usern damit zur Verfügung. Es können Playlisten erstellt werden, die MySpace-Profile darin eingebunden werden. Die Macher finden das natürlich toll. Wenn man allerdings in den User-Blogs stöbert oder in Foren liest, dann sind noch nicht alle begeistert. Es funktioniert wohl nicht alles so, wie es soll. Die Angebote seien lückenhaft. Es sei eigentlich really, really bad, wie ich in einem Forum-Eintrag lesen konnte. Aber es ist ja auch erst der Anfang. Vielleicht ist das System dann ja ausgearbeitet, wenn der Dienst eines Tages auch bei uns startet. Bis dahin bleiben wir beim altbewährten MySpace-Dienst, wie wir ihn kennen, und hören jetzt nochmal den Pimps im Park aus Köln zu.
Ich klapp mein Laptop zu, aus vorbei, Tag beendet. Ich muss jetzt raus und du, schönen Gruß, grad gesendet. Nur eine Minute später klingelt das Handy, eine Stimme sagt:
Zieh ins Studio, du bringst die Getränke.
Ich sage: Logo, es geht klar, du denkst an den Schatz. Und er sagt:
Yo, oh, geht klar, du Penner, bis gleich.
Also erstmal ins Kiosk und was ich hab auf dem Tresen. Ab in die nächste Bar, Bedienung voll labern. Mach heute eine vierte Frage, haben sie noch Reis? Super, danke, sehr nice, ist echt ein cooler Move. Sie haben gerade Kuba befreit, dann übernehme Platz rüber. Ich leg gut in der Zeit, das Studio ist hier um die Ecke, geh zu Fuß, nicht weit. Und ich cruise wie Night, denn ich denke, ich fahre. Lichter sind weiß, ja so weiß, und sie senden Signale, das wird eine phänomenale Nacht. Ey, oh, schön dich zu sehen, pack mal aus, welchen Weg wollen wir gehen? Los, komm schon!
Pack deine Plättchen, zieh'n Päckchen und steig in deinen Wagen, lass uns fahren, es ist Zeit. Gesichter schweben, Lichter leuchten so weiß. Hörst du sie rufen, hier ist die Nacht, es ist Zeit.
Komm, lass uns gehen. Das Licht ist schon komisch und hier nur allein zu sitzen ist ein bisschen bedrohlich. Also auf in den Club, ich meine auf in den Club. Ey, Mr. Taxi, wollen Sie auch mal rauchen, das Bar? Und Tür auf, raus und Tür zu.
Jo, dankeschön.
Dann Tür auf, rein und Tür zu. Und
Pimps im Park aus Köln, hier ist die Nacht, so hieß dieser Titel. Und den Link zu Pimps im Park auf MySpace finden Sie auch bei uns, breitband-online.de.
Ja, apropos MySpace und iTunes und Co., man muss ja eins sagen, auch wenn die Medienrevolution in Sachen Zeitung und Fernsehen vielleicht noch in der Inkubationsphase steckt, in Sachen Musikindustrie hat sie schon voll zugeschlagen. Da wurden echt Federn gelassen.
Absolut.
Breitband. Topic.
Graswurzeljournalismus, das war noch vor kurzem das Zauberwort. Der User sollte alles selbst machen. Blogs, Wikis, Podcasts, die alten Medien gehen baden, so ungefähr war die Devise, und die neuen sind fest in Userhand. Das Time Magazine hat dann gleich den User im Jahr 2006 zur Person des Jahres gemacht. Über die Relevanz von Blogs, von eben diesen Weblogs, möchte ich jetzt mit Markus Beckedahl sprechen. Er ist Macher des vielleicht relevantesten Weblogs in Deutschland, eben netzpolitik.org. Markus Beckedahl, gerade erst war zu lesen, dass im amerikanischen Wahlkampf Blogs eine unter Umständen entscheidende Rolle spielen können. Mich beschleicht das Gefühl mit Blick auf Deutschland, dass in den öffentlichen Diskussionen fast kein Blogger zur Kenntnis genommen wird. Täusche ich mich da oder ist das so?
Ja, das ist so, aber das liegt an zwei verschiedenen Gründen. Erstmal, man kann nicht unbedingt die USA mit Deutschland vergleichen. Die USA haben ein anderes Mediensystem, die haben nicht so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben nicht mehr am Kiosk verfügbare verschiedenste Tageszeitungen von linksradikal bis rechtsradikal, wie wir es haben. Also da gab es die Revolution schon und die hat vieles weggefegt. In diese Nischen sind viele Blogs reingegangen, wie die Huffington Post, wie Daily Kos, also diejenigen, die vor allen Dingen auf demokratischer Seite die Stimme der Demokratischen Partei repräsentieren.
Und die haben ja eine große Zeitung, New York Times, Washington Post, sind ja alles große, etablierte Zeitungen.
Klar, aber der nächste Punkt, den ich halt bringen wollte, die haben nicht so diese Parteistrukturen, wie wir sie haben. Da, vor allen Dingen in der Demokratischen Partei, ersetzen Blogs quasi die Debattenkultur, die wir hier vielleicht im Ortsverband oder im Kreisverband oder sonst irgendwie haben. Also insofern, das ist erstmal die USA. In Deutschland haben wir die Situation, dass wir immer noch bei Kommentaren auf das traditionelle System vertrauen, dass aber auch das traditionelle System eigentlich die Blogs gar nicht ernst nimmt. Also es wird eigentlich ja immer nur darüber gelästert, was alles schlecht ist in Deutschland von traditionellen Journalisten und wie toll das doch in den USA sei. Aber dann blendet man komplett aus, dass es hier in Deutschland auch viele schöne Blüten
gibt. Ja, es gibt ja richtig viele Blogs. Ich meine, was sind die letzten Zahlen? So 300.000 deutschsprachige Blogs? Wie viele sind das? Das sind ja riesige Zahlen, die da rumgeistern.
Es ist eine Frage, wie definiert man einen Blog? Und da gibt's halt zwischen 300.000, das klassische Modell, RSS-Feed, chronologischer Aufbau, Kommentarfunktion bis hin zu, ist eine MySpace-Seite nicht auch ein Blog, weil das hat genau dieselben Charakteristika.
Aber warum wird es nicht zur Kenntnis genommen? Also wenn wir sagen, wir haben jetzt hier 300.000, 400.000 Blogs in Deutschland, warum wird in keiner politischen Diskussion, in keiner gesellschaftlichen Diskussion gesagt, Blogger XY hat sich zu Wort gemeldet? Wird das sozusagen geleistet durch die öffentlich-rechtlichen Medien, dass es gar keinen Bedarf gibt? Oder blenden die großen klassischen Medien Blogs mehr oder weniger absichtlich aus, um sie gar nicht zu Wort kommen zu lassen? Es gibt ja diese Fehde dazwischen dem sogenannten Qualitätsjournalismus und den Bloggern. Also was ist davon zu halten?
Kann ich jetzt, da müssten wir jetzt mal hier die traditionelle Presse um mich herum fragen, die ja sehr.
Wie ist das, Herr Grimberg? Blenden Sie Blogs aus? Kommen Blogs in Ihrer Medienschau vor?
Blogs kommen bei uns vor. Wir haben auf taz.de auch ausdrücklich Blogs, die von Nicht-Redakteuren geschrieben werden, die teilweise dann wiederum bei den Redakteuren kleine Hörnchen wachsen lassen, aber das ist gewollt, da gibt es eine gesunde Konkurrenz. Und ich kann für mich im Medienbereich sagen, für uns sind relevante Medienblogs eine ganz wichtige Informationsquelle und die nehmen wir auch tatsächlich 1:1 ernst. Kritischer sieht es eben in der Politik aus, aber da ist, glaube ich, das, was der Kollege eben gesagt hat, genau das Problem.
Bleiben wir mal bei den Themen, Markus Beckedahl. Was sind denn die Themen, die Blogger in Deutschland umtreibt? Was sind da Inhalte, die man da antreffen kann bei den Bloggern?
Das ist natürlich,
ich finde, das ist ja immer sehr technoid. Man hat das Gefühl, da geht es um neueste Netztechniken, neueste Feedtechniken, aber das ist ein bisschen monothematisch, oder nicht?
Ja, Blogs sind eigentlich ein Kulturinstrument, also ein Instrument, um Inhalte zu publizieren und die werden von der ganzen Breite der Gesellschaft angewendet. Das heißt, es gibt die berühmten Katzenblogger oder Strickblogger. Es gibt diejenigen, die schreiben die ganze Zeit über ihr iPhone oder über was sind die neuesten Geschäftsmodelle im Netz. Letztere beiden haben mehr Erfolg, weil es da anscheinend innerhalb von Bloglesern, eher wahrscheinlich so um die männlich, 30 Jahre alt, im Technologiebereich arbeitend, mehr Leser gibt, die auch wiederum mehr referenzieren. Das heißt, diese Blogs werden dann auch wiederum nach oben gespült und die vielen kleinen Blogs, die halt eher so interpersonelle Kommunikation machen, wo halt ja irgendwie die Mutter von einem kleinen Kind schreibt jetzt für ihre Familie, wie das Kind groß wird oder sonstige Sachen, die tauchen dann halt natürlich nicht auf, wenn alle nur über das neue iPhone oder neue Google Android diskutieren und jeder seine Meinung dazu gibt.
Gut, jedenfalls Ihr Blog netzpolitik.org ist ganz explizit ein politisches Blog und auch ein sehr relevantes Blog. Ich möchte gerne mal zu einem zweiten Aspekt noch kommen. Sie haben vor einiger Zeit ein Thesenpapier veröffentlicht mit 10 Forderungen zur Netzkultur. Warum zu diesem Zeitpunkt? Was für Bedrohungen sehen Sie da? Also es gab ja in diesen Thesen sind Recht auf Zugang, Transparenz, freie und anonyme Kommunikation. Warum diese Forderungen jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Also eigentlich hätte man die Forderungen schon viel früher stellen sollen, nur langsam wird es mal echt Zeit. Wir haben in Deutschland, wir haben auch in Europa eigentlich so gut wie keine Politiker, die wirklich verstehen, was im Internet vor sich geht. Stattdessen.
Es gibt ja dann diese berühmten Zitate, Browser, ja, ich glaube, ich habe das schon mal benutzt von Ministern. Ja,
also Politiker sprechen gern von Medienkompetenz, meinen aber andere, die sie erlangen sollten. Und diese Politiker machen gerade die ganzen Gesetzgebungen, die unsere junge Generation irgendwie die nächsten 20, 30 Jahre mit sich rumschleppen muss. Und die sind relativ beratungsresistent. Hören auf bestimmte Lobbygruppen vor allen Dingen aus dem Sicherheitsbereich oder von den alten Rechteinhabern, die ihre traditionellen Geschäftsmodelle schützen wollen. Und diese ganze neue Kultur, die im Internet entsteht, hat keine Lobby in der Politik, wird kaputt reguliert und unser ganzes Netz, unser ganzer soziale Raum Internet wird total überwacht.
Aber ist dieser soziale Raum Internet nicht offen und frei? Ich kann doch eigentlich alle Seiten besuchen, ich kann alles publizieren. Niemand wird mir sagen, nee, also Herr Hedmer, das können Sie nicht publizieren, das geht nicht.
Ja, kann sein, dass wir in 10, 20 Jahren auf eine Renaissance zurückblicken, dass wir unseren Kindern erzählen, was wir für eine freie Zeit erlebt haben, was wir für eine Zeit voller Innovationen erlebt haben. Aber pessimistisch gesehen besteht ganz groß die Gefahr, dass wir diese Freiheit und Offenheit verlieren werden.
Anton Wald von der DIBAG, Sie haben ja einen Artikel geschrieben, der heißt Internetmassaker. Und das Szenario, was Sie da entwerfen, geht ja genau in diese Richtung, dass eben das freie Netz bedroht sei. Ist diese Gefahr so real?
Also real ist sie definitiv, weil die Dinge, die jetzt auch Markus Becketal beschrieben hat, die passieren jetzt ja gerade. Bloß der einzelne User kriegt sie noch nicht so mit, weil sie halt im Hintergrund irgendwo am Backbone passieren, wo der einzelne Nutzer die Auswirkungen vielleicht ja in ein paar Jahren mal wirklich deutlich spürt. Jetzt gerade passiert auf dessen Browseroberfläche nichts Neues.
Okay, über diese technischen und kulturellen Veränderungen werden wir gleich nach den jetzt folgenden Medien und Meinungen und vor allem nach der Musik sprechen, in etwa 10 Minuten.
Breitband, Medien und Meinungen.
Chinesischer Skype-Partner sammelt heikle Daten auf ungesicherten Servern. Der Internetdienst Skype hat Zensur und Verstöße gegen die Privatsphäre in China eingeräumt. Skype-Präsident Josh Silverman sagte, sein Unternehmen habe nicht gewusst, dass sein Partner in China, Tom Online, zensierte Textnachrichten mit politischen Inhalten auf Servern speichert. In der chinesischen Skype-Version werden Nachrichten, die Worte wie »Kommunistische Partei«, »Tibet« oder »Demokratie« enthalten, gefiltert und blockiert. 70 Millionen Nutzer sind betroffen und alle, die mit ihnen kommunizieren. Der Skype-Präsident reagierte mit seiner Erklärung auf einen Bericht von Menschenrechtsaktivisten der Forschergruppe Citizen Lab an der Universität Toronto. Die hatten herausgefunden, dass die zensierten Botschaften zusammen mit persönlichen Informationen über die Nutzer nicht, wie behauptet, gelöscht, sondern auf ungesicherte Server geladen wurden. Breitband lässt auf sich warten. EU-Kommissarin Viviane Reding hat sich enttäuscht über den schleppenden, flächendeckenden Ausbau von Breitband-Internetanschlüssen in Deutschland geäußert. 12% der Bevölkerung seien nicht ans schnelle Internet angeschlossen, in Ostdeutschland sogar fast 40%, sagte sie in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Als Ursache dafür nannte sie mangelnden Wettbewerb. Laut einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie könnte der konsequente Ausbau des Breitbandinternets bis zum Jahr 2015 rund 2 Millionen neue Stellen in der Europäischen Union schaffen. Bis dahin sollten Liebhaber schneller Internetzugänge nach Japan ziehen. Dort gibt es jetzt Anschlüsse mit Übertragungsraten von 1 Gigabyte pro Sekunde. Verbindungsraten von bis zu 100 Megabytes pro Sekunde waren bislang die Norm. In Deutschland muss man sich meist mit etwa 16 Megabytes pro Sekunde begnügen. Online-Fernsehen Ehrensenf wird abgeschoben. Spiegel Online hat die gefeierte Webshow Ehrensenf aus dem Programm genommen. Ehrensenf wird in der Netzwelt als eines der ersten tragfähigen, eigenständigen Web-TV-Formate angesehen. 30.000 Internetnutzer schauen die preisgekrönte Sendung täglich. Ehrensenf zählt damit zu einem der meistverlinkten Blogs im deutschsprachigen Raum. In dem satirischen Nachrichtenmagazin werden 4,5 Minuten lang wichtige Fakten und kuriose Fundstücke aus dem Internet präsentiert. Dennoch hält Spiegel Online-Chefredakteur Rüdiger Ditz das Projekt für überlebt. Das Format ging vor 3 Jahren online und kooperierte seit 2006 mit dem Hamburger Nachrichtenmagazin. Fans gehen auch künftig nicht leer aus, denn das Magazin macht auf der eigenen Homepage weiter, www.ehrensenf.de. Musik wird für US-Internetradios günstiger. Hohe Abgaben an die Musikindustrie sind für immer mehr Internetradios in den USA zum Problem geworden. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer, denn das Repräsentantenhaus hat eine neue Regelung gebilligt. Bisher sind die Kosten von 14 Cent pro Song fest vorgeschrieben. Das neue Gesetz sieht vor, dass die Betreiber von Online-Radios direkt mit der Musikindustrie niedrigere Abgaben aushandeln können. Der US-Senat muss es noch bestätigen.
Breitband, Netzmusik.
The Social Music Revolution alias Last.fm hat uns hier in Breitband in diesem Jahr natürlich mehrfach beschäftigt, sowohl in unseren Topics als auch in der Netzmusik. Und einiges ist passiert. Aus dem Online-Radio wurde ein Mega-Musikportal, das gleich noch einen geschickt aufgebauten Musikshop beinhaltet und alle miteinander verknüpften Funktionen auf den Musikgeschmack des Users abstimmt, fast wie von Zauberhand. Noch ganz kostenlos herunterladbare Musik auf Last.fm gibt es. Sie zu finden ist nicht ganz so einfach. Eine Band, die vielleicht deshalb auch so traurig klingt, ist Harum Potlatch aus West Virginia.
Jester, crack the smile, cut the rhyme.
Harum Potlatch aus West Virginia, kostenlos herunterladbar über Last.fm, und den Link finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de. Sein eigenes Radiomusikprogramm zusammenstellen zu können, das ist das Grundkonzept von Last.fm, das in diesem Jahr dann einen ähnlichen Megadeal abschloss, wie das jetzt auch MySpace für seinen Musikdienst in den USA getan hat. Denn dank der Zusammenarbeit mit den Major-Labels kann bei Last.fm seit Anfang des Jahres auch Musik der Künstler der Majors gehört und dann auch gekauft werden. Die kleineren, unbekannteren Bands bekommen auch noch Geld, das über Werbeeinnahmen finanziert wird, je nachdem, wie oft ihre Songs gehört werden. In den Last.fm-Charts derzeit auf den vorderen Rängen genau dann auch die Musik der großen Labels, Coldplay, Radiohead oder Metallica. Das hört die Riesen-Community von mittlerweile weit über 30 Millionen Usern. Und unter den angesagten Künstlern finden sich dann auch unbekanntere Musiker. Solche Titel allerdings, die müsste man kaufen, kostenlos dagegen auf Last.fm gibt's Musik, zum Beispiel von Ash Meneum. Ash Meneum, gefunden auf Last.fm, und den Link zu diesem Titel finden Sie auch auf breitband-online.de.
Und auf breitband-online.de finden Sie auch den Chat, da können Sie sich an der Sendung beteiligen. Ich werde die ersten Fragen gleich mal in die Runde geben.
Breitband Besprechung.
Ja, Sie hören Breitband, das Medienmagazin im Deutschland Radio Kultur. Wir ziehen heute eine Art Zwischenbilanz in Sachen Medienrevolution und Web 2.0. Anlass ist das einjährige Jubiläum unserer Sendung. Es soll jetzt um die Zukunft gehen, und zwar um die Zukunft des Netzes. Darüber möchte ich sprechen mit Anton Wald. Er ist eben, wie gesagt, Chefredakteur der Debug, des Monatsmagazins für elektronische Lebensaspekte. Mal eine Frage vorweg. Sie befassen sich mit elektronischen Lebensaspekten, machen aber ein Printmagazin. Warum nicht nur online?
Ganz einfach, weil wir auch drauf stehen, das Zeug Ding auf dem Sofa zu lesen. Und vor 11 Jahren, als wir uns gegründet haben, war es auch noch nicht so selbstverständlich, für alle Leute im Netz zu sein. Also ich meine, das ist ja genau die Zeitspanne, über die wir jetzt reden, 10 Jahre, wo das eine Massenrelevanz erhalten hat. Ganz einfach so.
Sie haben in der Debug vor kurzem einen Text veröffentlicht, der aus meiner Sicht so eine Art Horrorszenario ist. Der Text heißt Internetmassaker, und das Szenario, was Sie da entwerfen, ist das eines total fragmentierten Netzes, wo User verschiedenen Kasten angehören und dementsprechend verschiedene schnelle Netzzugänge haben, wo der eine Provider den Content vom anderen nicht weiterleitet und so weiter. Wie kommen Sie auf dieses Szenario? Momentan ist es doch ganz anders. Ich kann auch im Netz machen, was ich will als User. Oder täusche ich mich?
Also zum einen täuscht man sich da, weil alleine das chinesische Internet verdient nicht mehr sozusagen den Namen, dass es eigentlich ein Internet ist im Sinne von klassischen Netzzusammenschaltung, eine freie. Also wir haben jetzt schon ein sehr stark fragmentiertes Netz. Nur das merkt ja keiner, weil wer sucht schon auf einer chinesischen eBay-Variante Sachen, oder wer will da mitsteigern?
Da sucht man meistens eher selten.
Da sucht man eher selten, deswegen merkt man das nicht. Also sprich, wir haben die absurde Situation, dass zum Beispiel unsere Telefonnetze sehr viel besser zusammengeschaltet sind, also sehr viel globaler und stringenter zusammengeschaltet sind als jetzt das Internet. Zum Zweiten spielt sich ein Drama, also das ist sozusagen jetzt der Faktor, dass politische Zensur sich einmischt, deswegen das Netz filtert. das auch die Technologie der Netzfilter schon beeinflusst hat.
So, das heißt, Schlüsselwortsuche und sowas.
Schlüsselwortsuche und sowas, aber auch einfach den Faktor, wenn man vor 5 Jahren die These vertreten hätte, die Chinesen werden eh das Netz filtern, hätte jeder Auskenner gesagt, kriegen sie nicht hin, viel zu viel Datenmenge, die können wir nicht in Echtzeit filtern, da wird ja alles in die Knie gehen, wird nicht passieren, dass sozusagen die Technik des Netzes wird dafür sorgen, dass die das nicht hinkriegen. Pustekuchen, sie kriegen es prima hin. Sie kriegen es auch prima in Echtzeit hin, was eben daran liegt, dass die Technik so schnell geworden ist, dass es einfach funktioniert, erstens. Und zweitens die Nachfrage, speziell aus China, nach solchen Technologien dafür gesorgt haben, dass die großen Hersteller von Netzequipment, Cisco und Co., das sind vor allem amerikanische Firmen, genau solche Dinge herstellen.
Das heißt, wenn ich das kurz erklären darf, an diesen Backbones, also an diesen Schlüsselpunkten oder Knoten des Netzes, da gibt es dann Router, so Riesenkisten, da läuft der ganze Traffic, der ganze Internetverkehr durch und diese Kisten können reingucken in diesen Fluss und sagen, aha, ich erkenne, das ist ein Video, das ist eine Mail, das ist ein Webartikel und ich mache jetzt je nach Art des Inhalts,
mache ich was damit. Die können sogar inzwischen frappierenderweise sehr viel mehr. Man kann sogar wirklich auch innerhalb, man kann nicht nur erkennen, was ist das für eine Art von Daten, also sprich, ist das eine Mail, ist das gerade eine Website, die abgerufen wird, man kann sogar darüber hinaus wirklich nach Inhalten suchen. Das ist frappierend, hat mich selber teilweise ein bisschen erstaunt. Aber wie gesagt, vor 5 Jahren galt das Paradigma, das wird nicht funktionieren, jetzt funktioniert es.
Markus Beckert, wer bedroht denn da das Netz? Sind das jetzt Firmen wie Google zum Beispiel, die man ja in einer Reihe mit NSA und CIA manchmal nennt? Oder ist es der Staat?
Also erstmal noch als Ergänzung, man kann da nicht nur reingucken, sondern man kann die Daten auch manipulieren und man kann sie aufhalten. Also es sind noch viel mehr Missbrauchsmöglichkeiten. Und es gibt verschiedenste Stakeholder, die ein Interesse daran haben. Einerseits ist es der Staat. In Deutschland wird ja ganz schnell immer danach gefordert, irgendwie Rechtsradikales, Kinderpornografie und Sonstiges aus dem Netz einfach mal rauszuzensieren. Das hat ganz andere Probleme dann als Folgeerscheinung. Und das, was in China eigentlich der Dalai Lama ist, was in China die Demokratie ist, das ist bei uns halt Madonna und so weiter. Also urheberrechtlich geschütztes Material, wo bestimmte Industrien Interesse dran haben, dass die halt aus dem Netz rausgefiltert werden. Und die haben eine sehr starke Lobby in der Politik und das wird vielleicht mehr Einfluss auf neue Gesetzgebungen haben als irgendwie der Kampf gegen Rechtsradikalismus und Kinderpornografie.
Art und Welt von der DIBAG. Gutes Stichwort, wenn man oft sozusagen eine These dieses Horrorszenarios des massakrierten, fragmentierten Netzes ist eben diese politisch gewollte Zensur. Die andere ist eine wirtschaftlich gewollte. Und hier spielt unser Lieblingsfeind, also wenn man jetzt aus den Nerdkreisen denkt, die gute alte Post, Deutsche Telekom, eine Paraderolle, weil die gerade ihre wirklich schnellen Breitbandleitungen, die sie da installiert haben, also dieses ADSL der nächsten Generation, wo sie sich ein schönes Monopol drauf gesichert haben, nicht einfach als Internetleitung zur Verfügung stellen, sondern die von vornherein aufsplitten in einen Großteil davon, darüber sendet die Telekom mal das Fernsehprogramm. Die kann ich als Nutzer, also kann ich mir diese superschnelle ADSL-Leitung zwar zu Hause buchen, aber ich kann sie nicht als solche nutzen, weil ich einen Großteil dieser Kapazität, die ich da kriege,
ist reserviert
für ganz dezidierte Dienste, nämlich für die gute alten Fernsehdienste. Das ist so ähnlich, ich kaufe mir eine monströse Maschine, eine monströse Baumaschine und kann nachher nur die Schaufel benutzen, die hinten dran gebunden ist.
Kommen wir nochmal abschließend zu einem weiteren Lieblingsfeind in Nerdkreisen jedenfalls. Google. Google hat sich ja in den letzten 10 Jahren sehr verwandelt. Es ging an den Start mit einer wirklich ganz guten Suchmaschine. Alles war kostenfrei, Text und Tabellen ist kostenfrei und andere Applikationen, aber das Image von Google hat sich dramatisch verändert. Aus einem der beliebtesten Anbieter ist einer der befürchtetsten Gegner geworden. Welche Rolle spielt Google in diesem Zusammenhang? Da gibt es ja die These, Google strebe an, das Betriebssystem des Netzes zu werden. Ist das eigentlich realistisch, dass die quasi die Rolle von Windows und Microsoft übernehmen, bloß jetzt eben netzbasiert?
Also rein theoretisch denkbar ist vieles. Im Netz gilt ja immer noch dieses, kommt immer alles anders, als man denkt, klar, optimistisch gedacht. Google ist natürlich beängstigend, weil sie mit jeder Suchanfrage, die man startet, sammeln sie wiederum Daten. Also mit jeder ganz banalen Suchanfrage biete ich Google sozusagen Daten an und gebe sie ihnen. Auf der anderen Seite muss man sich anschauen, die meisten Dienste, die Google gestartet hat, sind gefloppt. Also die kriegen auch nicht alles hin.
Wirklich spannendes Thema. Ich würde gerne noch 3 Stunden mit Ihnen weiterreden, aber die Zeit drängt. Ich würde Sie gerne bitten, einen Satz zu formulieren, wie das Netz in 10 Jahren aussieht. Nicht komplett, aber was sozusagen die entscheidendste Veränderung wird von jedem von Ihnen. Steffen Grimberg von der Taz, was glauben Sie?
Das Netz wird definitiv das Nachrichtenmedium Nummer 1 sein. Und es wird eben genau die Frage sein, die wir vorhin besprochen haben. Wer wird zu welchen Teilen wie Zugang haben? Das wird eine ganz interessante Frage werden. Und darum werden dann auch Kämpfe toben.
Markus Beckedahl von netzpolitik.org.
Positiv betrachtet werden wir einen tollen sozialen Raum bekommen, der wirtschaftliche Innovation und kulturelle Innovation ermöglicht. Pessimistisch betrachtet, ja, werden wir ein Premiere 2.0 bekommen, wo halt, ja, wir weiterhin nur Konsumenten sind und keine Produzenten mehr.
Anton Wald von der DIBAG.
Das Netz wird in 10 Jahren unvorstellbar anders sein. Uns wird, das geht über unsere Vorstellungskraft hinaus, genau wie es vor 10 Jahren war.
Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wir haben gleich nochmal die Blockspielrunde, da frage ich Sie nochmal was zum interaktiven Radio. Das ist nämlich im Chat angekommen, aber jetzt erstmal nochmal Christina Watti mit Musik.
Breitband, Netzmusik.
Ein Jahr Breitband, ein Jahr Netzmusik und eine echt prima Fundgrube für uns Netzmusikauswähler sind natürlich die Veröffentlichungen der Netlabel, die ihre Musik zum kostenlosen Download zur Verfügung stellen. Eine ganze Menge solcher Label haben wir vorgestellt. Auf gute Ideen kommt man bei der Auswahl auch, wenn man sich regelmäßig die neuesten Ergüsse der Online-Musikmagazine flow.net oder flow-magazine.com zu Gemüte führt. Flow.net haben wir vor wenigen Wochen vorgestellt. Seine kleine englischsprachige Schwester flow-magazine.com wurde gerade, wie Breitband auch, ein Jahr alt. Hier Musik aus dem Geburtstagssampler vom Flow Magazine. Vom Sampler zum ersten Geburtstag vom Flow Magazine. Den Link zur Musik finden Sie auch auf unserer Seite breitband-online.de. Auf 180 Rezensionen brachte es das Flow Magazine in einem Jahr. 5 Sampler stellten die Macher nebenher noch für ihre Leser und Hörer auf die Seite und brachten den Usern so die ein oder andere Netzmusikentdeckung nahe. Und wir hier in der Breitband-Netzmusik sind alleine, was die Netlabel-Vorstellungen betrifft, in einem Jahr um die halbe Welt gereist. Manche dieser Label sind inzwischen wieder eingeschlafen und machen Pause, andere veröffentlichen fleißig weiter. Und das Tolle ist wirklich, dass alles, was in diesem Bereich passiert, voller Idealismus und Enthusiasmus steckt. Und das hat man auch nicht immer im Musikbereich. Kostenlose Musik für echte Musikliebhaber eben. So einen Titel hören Sie jetzt auch nochmal vom flowmagazine.com Geburtstagssampler Hostel.
Blockspiel.
Ja, wir kommen jetzt zum Blogspiel. Das ist ja unser interaktives Angebot. Da können Sie, Hörerinnen und Hörer, Ihre Beiträge hochladen, Reportagen, Hörspiele, Kommentare, Statements, was auch immer. Bevor wir das Blogspiel der Woche spielen, das wir ausgewählt haben, das sich auch mit einem Jahr Breitband befasst, möchte ich mal so ein paar Fragen aus dem Chat nochmal in die Runde geben, mit der Bitte um leider eine kurze Antwort. Es wird zum Beispiel gefragt, gibt es ein interaktives Radio zukünftig? Vielleicht können wir diese Frage noch ein bisschen weiter öffnen und die Frage stellen, wie interaktiv werden die klassischen Medien? Was man jetzt kennt, ist beispielsweise tagesschau.de, da gibt es einen Blog, da kann ich kommentieren. Wird das weitergehen? Kann man in der Mediathek zukünftig die Sendung kommentieren oder sowas? Ist das vorstellbar?
Definitiv vorstellbar, und ich würde auch sagen, dass die Technik demnächst mal uns zur Verfügung steht, Dinge einfach live auch zu remixen. Also eine Software, die mir in Echtzeit sämtliche Tonspuren in Einzelinstrumente aufdröselt, gibt's bald, die wird ermöglichen, dass ich eine Radiosendung, während sie läuft, remixe und woanders wieder weiterschicke. Jetzt fragen wir mal gar nicht, was mit den Rechteinhabern ist, aber möglich ist das.
Also
und
Mesh-Ups
wenn das machen, nicht interaktiv ist dann genauso gut kann ich mir das ja zu Video zur Tagesschau denken. Dann gucken alle halt den Mesh-Up der Tagesschau von einem berühmten Mesh-Up.
Darf das auch jeder User mit ihren Texten von der Debug machen?
Von da definitiv. Also die Tagesschau wird da mehr Vorbehalte haben.
Anton Wolf von der Debug. Steffen Grimberg, Sie sind ja quasi der Vertreter des Massenmediums Taz. Wie ist es bei Ihnen? Wie wichtig ist eigentlich das Feedback von der User-Seite? Kommentare und so weiter?
Das ist enorm wichtig. Wir haben ja bislang immer die klassischen Leserbriefe gehabt. Da haben sich längst nicht so viele Leute beteiligt. Außerdem ist es jetzt tatsächlich so, dass sich eben User melden, ihren eigenen Input geben. Wir nutzen keinen User-Generated Content jetzt im Sinne von Bild-Leser-Reportern, wo ja in erster Linie Schwachsinn bei rauskommt. Aber wir gehen da schon auf unsere Leserinnen und Leser, die Nutzer zu. Und wenn die was wirklich Relevantes anzubieten haben, dann nutzen wir das auch.
Markus Beckedahl, wie wichtig ist die Interaktivität für die Massenmedien?
Ich glaube, guter Journalismus braucht Interaktivität. Also gute Journalisten...
Um sich zu synchronisieren mit den
Zielgruppen. Ja, nicht nur das. Also auch gute Journalisten binden ihre Zuhörerschaft oder Leserschaft ein in irgendwelche Prozesse, in Rechercheprozesse, in sonstigen Sachen. Also die Tools sind endlich mal da. Es ist nicht mehr die Ein-Mann-Veranstaltung, wo ich als Lone Rider, als Journalist irgendwie arbeite, sondern ich kriege viel mehr Synergieeeffekte, wenn ich meine Leser einbinde.
Also Beispiel wäre, wir machen jetzt eine Service-Sendung zum Thema Gesundheit und haben das Thema Herzinfarkt und bitten User oder Zuschauer oder Leser, ihre Beispiele einzusenden, die man dann unter Umständen in der Sendung darstellen könnte.
Das ist so eine einfache Möglichkeit, ja.
Wunderbar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind ja auch herzlich eingeladen, bei uns mitzuwirken, eben in der Rubrik Blogspiele. Und da werden wir Ihnen jetzt das Blogspiel der Woche vorstellen. Das kommt von Nader Berlin, einer Künstlergruppe aus Berlin. Es heißt Perlen 21 und stammt aus der Reihe Perlen der Hörspielkunst. Thema ist diesmal ein Jahr Breitband. Hören Sie selbst.
Hallo bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur auf Deutschlandradio Kultur.
Ja, Breitband, herzlich willkommen, hallo.
Herzlich willkommen bei Breitband.
Die Titanendämmerung. Yes, ich weiß. Ihr habt drauf gewartet und reibt euch die Hände.
Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie wir es erreichen können, dass auch alle ländlichen Regionen mit Breitband versorgt werden können.
Das ist halt eine Kulturwelle, für die wir das Ganze produzieren. Ja. Das ist das großbürgerliche, bildungsbürgerliche, das ganze generöse, seriöse. Das wollen wir doch alles nicht.
Wir holen auch fremde Stimmen mit rein oder so, aber wir machen im Grunde genommen unser eigenes Programm.
Scheiß auf das warme Kulturkissen. Das interessiert mich einen Scheiß.
Man muss auf den anderen relativ weit zugehen. Eigentlich weiter, als wir es von den Medien gewohnt sind. Und man muss auch explizit auf diejenigen zugehen und diejenigen zu Wort kommen lassen, die sich außerhalb des Rechts bewegen. Wir können also nicht das Recht als die Grenze nehmen, wo wir jemanden ausschließen.
Ich will Erfolg. Ich weiß, dass das eine hochexplosive Aussage ist,
fuck.
Aber für mich ist Erfolg das Maß aller Dinge.
Die Erforschung der Welt in unserem Kopf ist eins der spannendsten und brisantesten Projekte der Wissenschaft.
Einengende Kleidungsstücke hast du gelockert.
Geil, im Deutschlandradio Kultur.
Unterhalb des Nabels.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, live auf Deutschlandradio Kultur.
Oh. Erfolg ist geil und Ende der Durchsage.
Ja, und damit sage ich auch schon danke fürs Zuhören.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Was ist
nicht, es hat war gleich eine ganz, ganz positive Stimmung da und irgendwie war das so, ach ja.
Ein Sending von Nabe.
Berlin. Dazu sagen,
ein tolles Stückchen.
Nabe. Real Life Projects.
Also das, was Sie gerade gefordert haben, Anton Wald von der Debug, das ist hier passiert. Der User hat unsere Sendung genommen und geremixed. Wie ist denn das bei Ihnen? Gibt es da eigentlich auch nutzergenerierte Inhalte in der Debug?
Na, wir sind in Wirklichkeit ja noch irgendwie, stehen wir an einem Bein im Fanzinland. Insofern
in welchem Land
im Fanzinland.
Fanzinland?
Ach, Fanzinland.
Im Fanzinland,
jetzt habe ich es verstanden. Ja, pardon. Und deswegen sind wir definitionsgemäß mit einem Bein immer beim nutzergenerierten Kontext. Ja. Sprich, wir haben sehr viel Kontakt halt zu Labels, zu Leuten, die dann anfangen, mal auch ein bisschen Musik zu schreiben. Und da ist die Grenze wahnsinnig fließend.
Steffen Grimberg, in der Taz, ist da der Leserbrief das höchste der Gefühle oder gibt es da auch weiteres an nutzergenerierten Inhalten?
Wir sind vielleicht nicht ganz so offen wie die Kollegen bei der Debug, aber der Leserbrief ist natürlich nicht das höchste der Gefühle. Ich erwähnte ja schon Blogs, die tatsächlich von Nichtredakteuren geschrieben werden. Auch sonst ist die Taz sicherlich relativ durchlässig. Das heißt, wenn sich Leserinnen, Leser oder überhaupt Menschen an uns wenden mit einer tollen Geschichte, dann gehen wir drauf ein, machen das vielleicht mit denen zusammen, wenn da das journalistische Handwerk noch ein bisschen fehlt. Aber wir sind auf jeden Fall mehr als zugänglich.
Markus Beckedahl, an Sie nicht die Frage nach Netzpolitik.org und Inhalten, sondern Sie haben einen Termin, den Sie noch loswerden wollen.
Genau, am kommenden Samstag, am den 11.10. gibt es hier in Berlin eine große Demonstration namens Freiheit statt Angst, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung und ausufernde Überwachung richtet. Und letztes Jahr hatten wir 15.000 Menschen. Dieses Jahr haben wir hoffentlich mehr. Mehr als 100 Organisationen rufen dazu auf und Starttermin ist um 14 Uhr am Alexanderplatz.
Danke, der autonome User soll selbst entscheiden, ob er da hingeht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen dreien für diese wirklich sehr interessante Expertise, die uns geliefert haben. Das Breitband geht zu Ende, ein Jahr ist rum, die nächsten 20, 30, 40 Jahre stehen an. Nach uns kommt hier die Deutschlandrundfahrt direkt aus Potsdam. Wir haben nochmal Musik, mein Name ist Markus Heidmann. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und gebe nochmal an meine Kollegin Christine Watt hier ab. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.
Ja, wir hatten ja am Anfang der Sendung das Kölner Hip-Hop-Projekt Pimps im Park, den Rapper mit drei Persönlichkeiten. Und eine seiner Persönlichkeiten ist Autisti. Und über ihn oder mit ihm hat er auch einen Song geschrieben. Mit dem verabschieden wir uns jetzt und wünschen ein schönes Wochenende. Hier nochmal Pimps im Park mit Autisti.
Das ist Autisti. Mir war alles zu schwer. Die Welt lag auf meinem Kopf. Da stieg ich in meinem Hirn hinauf bis zum obersten Stock, klappte den Schädel auf, trat hinaus im T-Shirt und Blue Jeans. Um mich rum alles blau, blau, blau wie ein Bluescreen. Unter mir wird es laut,
kannst die Tür bitte zuziehen?
Und ich sag nur, schau, Klaus, und die Welt macht ein Looping. Und ich falle und spür alles in mir. Das Universum rast durch mich und das All kollabiert. Und ich löse mich auf, nur noch halb konzentriert. Spür ich, da fliegt eine Welle, Schall hoch zu mir. Komm schon, lass uns fliegen auf Kopfraketen durch das All. Ey, komm schon, lass uns fliegen auf Kopfraketen durch das All.
Das ist ja Disney, das ist ja Disney, das ist ja Disney.
Ich auf mein Bett und flog um die Welt, ließ mein Handy los, hört es auf dem Boden zerschellen. Es dringt eh kein Funk bis hier, alles liegt unter mir. Doch das Kommunizieren hat eh nie funktioniert. Immer klick, klick, korrupter Link und klick, klick, du. Keine Verbindung, bitte rufen Sie uns doch später an. Nix, nix, ich muss wegfliegen wie Peter Pan. Ey, komm schon, lass uns fliegen Kopfraketen durch das All. Ey, komm schon, lass uns fliegen auf Kopfraketen durch das All.
In meinen Ohren war Rauschen und alles war warm. Und ich stieg immer höher über den Wald, über den Park.